Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in dem Podcast der AFGM, der Akademie für funktionelle Ganzheitsmedizin. Mit mir im Studio, wie immer, Ulrike Schöller.
Ja, hallo. Ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Wir möchten uns heute mit einem Thema beschäftigen, das wohl ein großes Thema ist. Und zwar geht es um die Frage der Fettstoffwechselstörungen, insbesondere das Schlagwort Cholesterin, lieber Goran. Jetzt interessiert mich natürlich deine Sicht auf Cholesterin von Seiten der funktionellen Medizin. Was gibt's dazu zu sagen? Cholesterin wird ja, ich wäre wahnsinnig oft darauf angesprochen, es wird bei jedem Blutbild mitbestimmt und ja, ich gebe einfach dir mal das Wort.
Ja, Cholesterin ist eins meiner Lieblingsthemen und da gibt es sehr viel drüber zu sagen und wir haben ja auch in unserer Ausbildung einen extra Vortrag, wo wir nur über Cholesterin sprechen, weil das halt einfach in meinen Augen so wichtig ist. Und Cholesterin, wissen wir ja, ist ein Fett, das wir zu 80% selber produzieren. Also wir nehmen nur wenig über die Nahrung auf. Darum finde ich diese ganzen Nahrungsvorgaben eher immer sekundär. Sondern der Hauptteil des Cholesterins wird wirklich bei uns in der Leber produziert. Und ich gehe immer an eine Fragestellung ran. Und wenn wir so viel Cholesterin produzieren, will ich natürlich wissen, warum macht der Körper das? Weil er würde ja nichts machen ohne Sinn. Und darum schaue ich immer, okay, es muss einen Grund geben, warum die Cholesterinproduktion einfach hochgefahren wird.
Ja, warum ist das? Mir kommt vor, so ein zunehmendes Thema bei vielen Menschen. Warum haben zunehmend mehr Menschen in unserer Zeit heute einen erhöhten Cholesterinspiegel?
Naja, das ist genau das Problem, weil sich unsere Lebensumstände ändern, unseren Lifestyle. Und da werden wir in diesem Podcast drauf hinarbeiten, um das Ganze zu verstehen. Für mich ist der Mensch, wenn man es wirtschaftlich sieht, wie eine Fabrik. Das heißt, es gibt immer Angebot und Nachfrage. Und wenn die Nachfrage nach Cholesterin sehr hoch ist, produziere ich einfach mehr. Und wenn die Nachfrage sinkt, dann produziere ich weniger. Und die erste Frage, die man sich dann erstmal stellen muss, ist, wofür brauche ich überhaupt Cholesterin? Warum produziert mein Körper so viel Cholesterin? Und wofür nutzt der Körper das? Und da gibt es eigentlich relativ klare Studien, die das ganz klar belegen und uns zeigen, wofür wir Cholesterin alles verwenden können. Es ist erstmal wichtig, um Vitamin D herzustellen. Vitamin D ist ein sehr wichtiges Vitamin, das immunologisch einen großen Einfluss hat, aber auch auf unseren Stoffwechsel, auf den Knochenstoffwechsel, aufs Gemüt, auf den Darm. Also Vitamin D ist wirklich ubiquitär einsetzbar. Und damit wir es produzieren, brauchen wir Cholesterin. Ohne Cholesterin funktioniert es gar nicht. Dann sind die Gallensäuren, die werden auch aus Cholesterin produziert, um die Fette zu verdauen, zu transportieren, auch ganz wichtig in diesem Bereich. Wir haben die gesamten Mineralkortikoide, die werden aus Cholesterin produziert. Da ist das Aldosteron, das heißt Natrium-Kalium-Haushalt, spielt hier eine Rolle. Wir haben die ganzen Geschlechtshormone, DHEA, Progesteron, Testosteron, Östrogen, die werden auch alle aus Cholesterin produziert. Und wir haben natürlich die Glukokortikoide und hier besonders zu nennen Cortisol. Cortisol wird auch aus Cholesterin produziert. Und da sehe ich natürlich schon mal einen ganz großen Zuwachs in unserer Bevölkerung, weil wir sind in einer, ich sag's mal, toxischen Umwelt gelandet, wo viele von uns sehr viel Stress haben, sehr viel Stress sich auch machen. Und wenn der Bedarf nach Stress oder nach dem Stresshormon, dem Cortisol, einfach wächst, muss ich einfach mehr produzieren. Das Letzte, was auch noch wichtig ist, dass man fürs das Verständnis ist, dass das Cholesterin in jeder Zellmembran eingebaut wird, damit die Zellmembran einfach etwas stabiler bleibt. Das heißt, wenn viele Zellen kaputt gehen, weil ich eine Entzündung habe oder andere Sachen, dann werden meine Systeme das merken und ich werde eine erhöhte Zellmembranproduktion hochfahren. Dazu brauche ich nicht nur Phospholipide, sondern ich brauche auch Cholesterin. Das heißt, diese Punkte sind für mich erstmal das Erste, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe jetzt eine Hypercholesterinämie, dann schaue ich mir an, okay, was könnte denn die Ursache sein? Und um das Ganze noch ein bisschen besser zu verstehen, möchte ich jetzt gleich nochmal auf den Transport des Cholesterins übergehen, weil es wird ja in der Leber produziert und wir müssen es dort, wo es gebraucht wird, müssen wir es hin transportieren. Und diesen Transport, das übernehmen die Low-Density-Lipoproteine, also die LDL-Moleküle. Und die packen alle Fette, also nicht nur das Cholesterin, auch die Triglyceride und andere Fette auf. Die wandeln sich dann auf ihrem Weg, wird die Dichte immer kleiner und so entstehen halt aus dem Very Low-Density-Lipoprotein das LDL. Und dann gibt es bestimmte Rezeptoren von Zellen, die das Cholesterin benötigen. Die werden also einen Rezeptor ausfahren, wenn die Zelle Cholesterin benötigt. Und dann weiß mein LDL-Molekül, okay, hier docke ich an und werde das Cholesterin einfach abgeben. Jetzt gibt es viele der Patienten, die sagen, ja, bei mir ist schon immer hohes Cholesterin, das ist familiär bedingt, das hatte mein Vater schon, mein Opa schon, das ist bei uns in der Familie so. Ja, es gibt eine familiäre Hypercholesterinämie, das ist immer dann der Fall, wenn die Zellen diesen Rezeptor nicht mehr ausfahren können. Das heißt, wenn das LDL nicht mehr weiß, wo es andocken soll. Und dann haben wir so Cholesterinwerte von 600, 700 und das ist relativ selten. Also es ist bei vielen eher der Versuch, das Ganze abzutun und zu sagen, das ist familiär, das war schon immer so, ist aber wirklich etwas differenzierter zu sehen. Das Cholesterin, was in der Zelle dann verarbeitet wird, ist so wertvoll für die Zelle, dass es das nicht einfach sozusagen beseitigt, sondern es wird dann recycelt und es wird zur Leber zurücktransportiert und das macht das High-Density-Lipoprotein. Das sind nämlich genau die drei Werte, die jeder auch bei der gesunden Untersuchung misst. Das Cholesterin, das HDL, das LDL und dann wird entschieden, habe ich eine Hypercholesterinämie, ja, nein und was mache ich dann dagegen?
Und das ist genau der Punkt, wo landläufig die meisten sind ja oft ja, in der Praxis Ärzte Statine verarbeiten. Was passiert da hier?
Genau, also es gibt Medikamente, die Cholesterinproduktion hemmen. Das sind die Statine und die greifen relativ oben an in diesem Stoffwechselweg. Das ist, sind Enzyme, die also sehr weit oben die Produktion von Cholesterin blockieren. Das ist die Leitlinie, das ist der Standard. Ist für mich aber nicht der primäre Weg, weil du kennst mich, ich will alles verstehen. Und ich muss verstehen, was da passiert, wie es zu einer Arteriosklerose kommt, weil es gibt sehr viele valide Studien, die ganz klar belegen, hohe Cholesterinwerte haben was mit Arteriosklerose zu tun, haben was mit kardiovaskulären Erkrankungen zu tun, mit Apoplex und vielen anderen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und diese Studien sind alle valide, die sind evidence-based, also da müssen wir natürlich auch drauf eingehen und ja, es stimmt, hohe Cholesterinwerte haben was mit diesen Erkrankungen zu tun, darum macht es auch so viel Sinn, hier zu therapieren. Aber wir müssen etwas differenzierter schauen, wir müssen nachfragen, wir müssen uns die einzelnen Stoffwechselwege genauer anschauen, damit wir es besser verstehen können. Und da möchte ich auch noch mal ein bisschen ausholen und ein bisschen erklären, was da eigentlich passiert in diesem Bereich. Die LDL-Moleküle, wenn sie dann im Blut rumschwimmen und wenn wir dann auch noch Entzündung haben zudem. Und glaub mir, viele Menschen haben Entzündung, ohne dass sie es nicht wissen. Das sind die sogenannten stillen Entzündungen, die Silent Inflammation. Die führen dann dazu, dass wir zu viele Radikale produzieren und das sind vor allem Sauerstoffradikale.
Also darf ich kurz einhaken, Silent Inflammation, was zählst du da zum Beispiel dazu? Weil du gesagt hast, viele Menschen spüren es gar nicht.
Naja, die heißt halt Silent Inflammation, ja. Weil sie sich eigentlich ganz normal fühlen. Die sind halt ein bisschen energieloser und die klassischen Entzündungswerte sind nicht erhöht. Weil es gibt jetzt keine klassische Erkrankung, die man Silent Inflammation nennt, sondern es ist ein Prozess, den wir einfach beobachten und den wir messen können, um wirklich zu gucken, habe ich da schon eine Immunaktivierung auf einer bestimmten Ebene, die dazu führt, dass einfach vermehrt Botenstoffe freigesetzt werden, die dann letztendlich vermehrt Radikale produzieren. Weil das ist ja immer das, was unsere Immunzellen machen können, um sich zu wehren. Sie produzieren Radikale, Stickstoffradikale, Sauerstoffradikale. Und wenn ich eine Immunaktivierung habe, werde ich auch vermehrt Energie benötigen und auch in den Mitochondrien entstehen dann Radikale, die ROS und die RNS. Und diese Radikale machen halt was mit unserem LDL, weil die Radikale, wenn sie dann abgeschossen werden, können das LDL-Molekül etwas verändern, chemisch gesehen. Und zwar wird das LDL oxidiert durch diesen Prozess, durch diese Radikale. Und es ist zwar nur eine kleine Änderung, aber eine bedeutende Änderung, die dann an diesem LDL-Molekül stattfindet. Wir sprechen hier von einem oxidierten LDL. Warum ist das so wichtig? Weil wir natürlich Makrophagen im Blut und im Gewebe haben. Wir haben Monozyten, Makrophagen und viele andere Immunzellen, die patrouillieren überall und schauen sich an, wer ist Freund und wer ist Feind. Und alles, was nicht bekannt ist, wird einfach phagozytiert. Das heißt, es wird aufgenommen und dann enzymatisch verdaut. Und das oxidierte LDL ist für unsere Immunzellen kein normales LDL, weil es oxidiert ist. Und dadurch sehen sie das einfach als gefährlich an und fangen an, das zu verdauen, zu phagozytieren. Und das sind vor allem Makrophagen im Gewebe. Und das sind vor allem in Bereichen, wird dieser Prozess stattfinden, der so ein bisschen abseits der Blutgefäße ist, weil die Blutgefäße ja auch alle selber versorgt werden durch bestimmte kleinere Gefäße. Wir nennen sie Vasa Vasorum. Und da ist halt der Druck nicht so hoch und da kann dieser Prozess viel leichter stattfinden als in unseren großen Gefäßen, wo wir einen Druck von 120 zu 80 haben. Diese Makrophagen nehmen also dieses oxidierte LDL auf und fangen an, diese Fette, die dort drin sind, zu verdauen. Und das sind halt bestimmte Enzyme, die wir haben. Und dann bildet sich halt so eine richtig schöne Fettschicht in diesen Makrophagen. Und die Makrophagen können halt eine bestimmte Menge nur aufnehmen. Dann ist Schluss, dann ist die Makrophage hier gesättigt. Und dann reden wir aber nicht mehr von einer Makrophage, sondern von einer Schaumzelle, weil die so aussieht, als ob sie voller Schaum ist. Und das ist gleichzusetzen mit diesem halbverdauten Fetten, die dort drin sind. Und das große Problem hier kann wirklich sein, dass der Druck in dieser Schaumzelle einfach so groß wird und dass die Gefäßwand das Ganze nicht mehr halten kann, dass sich der Inhalt dieser Schaumzelle dann einfach ergießt ins Blut und meist auch dann tatsächlich in den Vasa Vasorum. Und das führt dann letztendlich dazu, dass es zu einer Entzündung kommt und das führt letztendlich dazu, dass wir eine arteriosklerotische Veränderung bekommen. Und von das ist genau die Gefahr, die wir dann haben, die Arteriosklerose, die sich einfach von den hohen Cholesterinwerten darstellen kann. Aber ich finde es wichtig, das Ganze einfach mal zu verstehen, was da wirklich auch hinter steckt, weil nicht jeder Patient mit hohen Cholesterinwerten braucht ein Statin, sondern die Patienten, die wirklich ein erhöhtes Risiko haben, einen Herzinfarkt oder ein kardiovaskuläres Geschehen zu bekommen, denen geben wir Statine primär erstmal temporär, um das Risiko zu minimieren. Aber idealerweise wollen wir natürlich die Ursachen behandeln, wie immer in der funktionellen Ganzheitsmedizin.
Jetzt hast du aber mindestens drei verschiedene Wege aufgezeigt, weil wir sprechen jetzt schon von der Therapie eigentlich. Das heißt, du schließt Statine überhaupt nicht aus, vor allem im akuten Zustand. Erklär mal ganz kurz, was da hier passiert, beziehungsweise was du beachten würdest bei einer Statingabe und wie geht es dann weiter, wenn du keine einsetzt oder wenn du sie dann ausschleichst?
Genau, bevor vielleicht einen Schritt zurück, weil du schon bei der Therapie bist. Also ich würde erstmal eine Diagnostik machen. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, mein Arzt möchte mir ein Statin verschreiben, dann sage ich, okay, lass uns erstmal eine Risikobewertung machen. Das heißt, ich werde dann natürlich das Cholesterin, das HDL, LDL messen. Ich werde aber auch Entzündung messen. Ich werde Zytokine messen. Ich werde TNF-Alpha messen, weil die stehen für Makrophagen. Ich werde die Radikale messen, die Sauerstoffradikale, die Stickstoffradikale. Ich werde das oxidierte LDL messen, weil ich wissen will, wie viel von dem LDL oxidiert ist. Ich kann auch einen Parameter messen, der mir zeigt, wie stark ist das Endothel schon entzündet, also wie akut ist das Ganze. Das ist die Lipoprotein-assoziierte Phospholipase A2, ein sehr schönes Wort, LPPlA2. Und ich werde auch das Homozystein messen, weil das auch ein Entzündungsmarker ist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das sind so die wichtigsten Parameter. Es gibt noch 2, 3 mehr, die jetzt aber nicht ganz so wichtig sind. Und wenn ich die habe, dann kann ich das Risiko bewerten. Und wenn ich wirklich sehe, dass ich einen Patienten habe, der endothelial schon entzündet ist und der hohe Entzündungswerte hat, ein hohes oxidiertes LDL, natürlich werde ich dem Statine geben, damit ich erstmal das Risiko minimieren kann. Wir müssen natürlich bedenken, wenn wir Statine einfach auf längere Zeit geben, werde ich mir auch andere Stoffwechselwege damit blockieren. Ich werde mir die Produktion von Q10 runterfahren, weil aus Cholesterin wird auch das Coenzym Q10 produziert, was ich brauche für meinen Elektronentransport in den Mitochondrien. Sprich, als Folge werde ich eine Energieschwäche kriegen. Das heißt, wenn ich über Jahre lang Statine gebe, kann es sein, dass meine Mitochondrien nicht mehr leistungsfähig sind, dass die Elektronen nicht mehr transportiert werden können in der Atmungskette. Und das führt zu einem Elektronenstau und das führt letztendlich zu einer Mitochondriopathie. Dann ist es wichtig, dass ganz viele Selenoproteine auch aus dem Cholesterin gebildet werden. Und Selenoproteine kriegen eine ganz große Bedeutung. Und Selen und die Selenoproteine, die wir dazu brauchen, die spielen im gesamten Redox-System eine so große Rolle, um einfach meine Radikale zu neutralisieren. Die Glutathionperoxidase spielt da eine Rolle, die Thioreduktionsoxidase, die Peroxyoxidasen spielen da eine Rolle. Also ganz wichtige Redox-Systeme, die wir im Körper haben, um halt einfach diese Radikale auf körpereigenem Wege wieder zu neutralisieren. Das heißt, ich baue mir da natürlich wieder einen Rattenschwanz dran, weil ich mir diese Systeme dann einfach blockiere und das führt natürlich dann letztendlich zu Folgeerkrankungen. Das heißt, ich muss natürlich dann schauen, dass ich langfristig die Ursachen behandle, um mit den Statinen dann irgendwann runtergehen zu können.
Das heißt aber, in dieser Phase kompensierst du praktisch die unerwünschten Wirkungen der Statingabe durch zusätzliche Gabe von Coenzym Q10 und Selen.
Richtig.
Ist also, das ein gangbarer Weg?
Das ist ein gangbarer Weg. Ich muss natürlich eine Risiko-Nutzen-Abwägung machen. Und ich würde, wenn ich einen Patienten habe, der wirklich hochentzündet ist und vielleicht kurz vorm Infarkt steht, dem würde ich nicht die Statine verweigern.
Ja, natürlich.
Sondern die müssen einfach leitliniengerecht therapiert werden. Mhm. Ich darf aber mir auch anschauen, was regulativ zu optimieren ist. Ich werde unterstützend arbeiten. Mit Q10, mit Selen, ich werde mit Glutathion arbeiten. Also wir haben viele Möglichkeiten in der funktionellen Ganzheitsmedizin, um da die Nebenwirkungen etwas zu reduzieren. Ich muss die CK-Werte auch messen, die Kreatinkinase-Werte der Muskulatur, weil das ist ja auch eine klassische Nebenwirkung von Statinen, um da einfach auch frühzeitig drauf eingehen zu können. Und langfristig muss ich die Entzündung runterfahren. Und ich muss die Regulation wieder optimieren.
Was machst du mit den Patienten, die deiner Meinung nach nicht statinpflichtig sind? Wie kannst du die von ihren Cholesterinwerten runterbekommen?
ja, Lifestyle. Also wie gesagt, häufig, wenn ich Entzündung finde, dann kann ich antientzündlich arbeiten. Wenn ich keine Entzündung finde, dann ist es primär wirklich der Stress, der dazu führt, dass ich einen hohen Cortisolbedarf habe und dann habe ich natürlich einen hohen Cholesterinbedarf. Das heißt, hier gehört Stressmanagement mit dazu. Wir nennen das in der funktionellen Ganzheitsmedizin immer die Non-Supplement Skills. Dazu erzählt die Ernährung. Dazu gehört Stressmanagement, aber auch Schlafmanagement, dass wir halt wirklich eine Schlafhygiene machen. Dazu gehört, dass wir in die Bewegung kommen. Also alles das, was jeder eigentlich weiß, aber nicht jeder gerne macht.
Eine Frage hätte ich noch zu Cholesterin und Hormonsystem, also Geschlechtshormone. Ist ja auch ein großes Thema bei jungen Frauen, die sehr schlank sein wollen, die viel fasten, die wahrscheinlich auch einen sehr niedrigen Cholesterinspiegel haben. Das gibt es ja wohl auch. Das ist der umgekehrte Effekt. Welchen Einfluss hat hier das Cholesterin auf alle möglichen Themen der Hormonbalance?
Naja, dadurch, dass die Geschlechtshormone einfach als Grundstruktur das Cholesterin benötigen, ist es ganz klar, dass ich dann weniger Hormone produzieren werde. Und das führt natürlich dann dazu, dass ich keine Regelblutung mehr habe, einen Libidoverlust habe. Ganz großes Thema ist dann auch immer dann der Kinderwunsch, der dann nicht funktionieren kann, weil ich einfach nicht ausreichend von den Hormonen produziere. Und das ist halt ein Punkt, den muss man muss aufklären, weil es bringt nichts, immer nur mit dem Finger auf irgendwen zu zeigen oder über irgendwas zu schimpfen. Man muss sie aufklären, man muss das den Patienten vor allem sehr gut zeigen können. Und dazu braucht man eine gewisse Sicherheit in diesen Sachen. Und das lernen wir halt immer in unseren Kursen. Gerade auch in dem 5. Modul, wo wir über viele Krankheiten einfach sprechen, um einfach hier die Betrachtungsweise aus der funktionellen Ganzheitsmedizin hier unseren Teilnehmern ein bisschen darzustellen und sie auch so in die Richtung zu drücken, um zu sagen, wirklich mal anschauen, nachschauen, begreifen und dann therapieren.
Ja, lieber Goran, vielen Dank. Das war ein richtiger Dive in die Welt des Cholesterins und des Stoffwechsels und was alles hier für Möglichkeiten bestehen oder wie die Zusammenhänge sind. Du hast uns wirklich neugierig gemacht und ich lade alle sehr herzlich ein, die sich weitergehend interessieren. Schaut euch unsere Ausbildungsmöglichkeiten an. Auf unserer Webseite afgm.at findet ihr unsere Lehrgänge. Wir haben einen Lehrgang für funktionelle Ganzheitsmedizin und einen Lehrgang für orthomolekulare Medizin. Der ist in Österreich sogar von der Ärztekammer akkreditiert als Diplomausbildung. Und da werden alle diese Zusammenhänge sehr tiefgehend und praxisbezogen erläutert. Ich hoffe, wir sehen uns.
Ja, und auch nochmal auf die orthomolekulare Ausbildung. Das macht natürlich jetzt ganz viel Sinn, weil es eine Grundlage ist, dass man sich mit den einzelnen Mikronährstoffen auseinandersetzt. Und da lerne ich zum Beispiel auch immer ganz viel Neues dazu. Und da werden ganz viele Brücken geschlagen zu den einzelnen Regulationssystemen und auch wie Stoffwechselwege in unserem Körper funktionieren. Also da wirklich möchte ich allen Zuhörern einfach mal ans Herz legen, sich mal mit diesen Themen zu beschäftigen. Und wir haben das sehr modular aufgebaut. Das heißt, wir haben hier E-Learnings, wo man sich das wirklich in Ruhe zu Hause anschauen kann. Wir haben Praxistage, wo wir dann das Ganze versuchen, eher ein bisschen praxisorientierter zu machen, und wir haben auch noch eine Masterclass am Abschluss, wo dann auch eine Lernkontrolle erfolgen wird, wo das Diplom dann auch feierlich übergeben wird. Das heißt, ich möchte auch hier wirklich alle Zuhörer animieren, da einfach mal reinzuschauen, und vielleicht sehen wir uns dann wieder bei einem unserer Kurse. Und Uli, ich möchte mich bedanken, dass ich heute wieder bei dir da sein durfte. Und dass ich mein Wissen einfach auch mit dir teilen darf.
Ja, lieber Goran, vielen Dank, dass du unser Wissen jetzt mit uns geteilt hast. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald.